Schwarz hören. In Deutschland haben rund 55.000 Menschen am 29. Februar Geburtstag. Diese Zahl bezieht sich so auf die lebende Bevölkerung, die an einem Schalttag geboren wurde und umfasst somit einen Großteil der im 20. und frühen 21. Jahrhundert geborenen Schaltjahrkinder, wie man so schön sagt. Und die Wahrscheinlichkeit, an einem 29. Februar geboren zu werden, liegt also bei 1 zu 1461, also ungefähr 1500. Dividieren wir das der Einfachheit halber mal durch 100, also die 100 Jahre des 20. Jahrhunderts, sind es rund 15 Menschen, wenn wir hochrechnen, vielleicht 20 in Deutschland, die am 29. Februar geboren sind. Einer davon, das lebende Schaltjahrkind aus dem Jahre 1936, heißt Dietrich Mühlberg. Professor Dietrich Peter Otto Mühlberg. Dietrich, du bist was ganz Besonderes, stimmt's?
Naja, das dachte sich mein Vater auch.
Wieso? Der hat doch darauf keinen Einfluss.
Doch, der 29. Februar 36 war ein Sonnabend. Meine Mama wollte, dass ich eigentlich ein Sonntagskind werde.
Aha.
Sie hatte mit dem Schaltjahr nichts weiter im Sinn, aber mein Vater drängte die Hebamme, das noch ein bisschen zu beschleunigen, und so bin ich eine Stunde vor dem Sonntag geboren.
Das ist wirklich gewollt, ja? Das mit dem 29.
Ja, von meinem Vater, von mir nicht.
Naja, du hattest damals noch nichts mitzureden, ist klar.
Nee.
Und deine Mutter konnte sich nicht durchsetzen mit dem Sonntagskind?
Naja, ich weiß ja nicht, wie sowas ist, wenn man ein Kind kriegt. Sie wollte nicht zurückhalten, aber dann bin ich aber doch vorzeitig. Für sie vorzeitig, für meinen Vater noch rechtzeitig.
Noch rechtzeitig?
Ja, in Berlin-Johannisthal in der Mühlbergstraße.
Nein.
27 bin ich geboren. Am 29.
Am 29. Februar, ja. 1936. Aber sag mal, war dein Vater so ein bisschen, wie kommt denn das, der das unbedingt wollte mit dem 29. Februar? Das macht ja eher Schwierigkeiten. Wann soll man gratulieren? Am 28. in den anderen 3 Jahren?
Ach.
Zu früh oder am 1. März zu spät?
Für mich war es schon ganz gut. Ich hatte an beiden Tagen.
Ach so.
Ja.
Also du hast nur alle 4 Jahre richtig, wirklich Geburtstag. Das heißt, wenn wir das teilen, 90 durch 4, du bist eigentlich 22,5.
Ja.
Wie fühlst du dich?
Ja, ungefähr so. Na, schon wie 23 eigentlich. Ich mache ja auch in diesem Jahr eine Familienfeier. Und da der 1. März ein Sonntag ist, ist es besser, man feiert am 28. am Sonnabend.
Rein dann.
Können alle ein bisschen länger bleiben. Am Sonntag ist das dann ungünstig.
Naja, da passt das ja auch mit dem 28.2. und dem 1.3. Das heißt, so 0 Uhr gibt es vielleicht eine Millisekunde, wo du gerade Geburtstag hast.
Ja.
Die muss man dann bloß erwischen.
Ja.
Also, wir nehmen ja das Gespräch vorher auf. Insofern bin ich jetzt im Moment noch nicht in der Bredouille. Ja? Dietrich, mein Lieber, von deinen knapp 90 Lebensjahren kennen wir uns 50.
Ja,
ja. Ist nicht zu fassen, oder?
Ja.
Du kennst ja viele Menschen so lange, aber für mich ist es ganz erstaunlich. Also außer meine Eltern und meine Schwester kenne ich nur noch Wenzel so lange wie dich, weil wir zusammen bei dir studiert haben.
Ja, da seid ihr natürlich schon die Jüngeren unter meinen bekannten Freunden und Kollegen. Das gehört natürlich, wenn du so alt wirst, dazu, dass deine Mitstreiter aus derselben Generation fast schon alle tot sind und du damit von Leben und Tod reden.
Ja.
In den letzten 4 Jahren schon insgesamt 12 Gedenkreden oder Beerdigungsreden gehalten habe, auf eben welche, die gar nicht so viel älter waren als ich oder sogar jüngere. Und wir haben ja eine lustige Feier gehabt in unserem Kollegenkreis und haben über die Hochaltrigkeit gestritten, ist ja ein neuer Begriff.
Da war ich dabei.
Der eingeführt wurde,
um
die Besonderheiten der so alt werdenden Menschen festzuhalten. Nun ist es nichts Neues, dass Menschen so alt werden. Das ist auch schon früher geschehen, aber dass sie in größerer Zahl so alt werden, das ist doch für unsere Region hier was bemerkenswert Neues. Damals, als wir diskutierten, haben wir ja gemerkt, dass es das Gerichtswesen und Gefängniswesen Deutschlands damit seine Probleme hat. Weil die Alten ja dann, wenn sie im Knast sind, einen Rollator brauchen, Pflegekräfte, dann haben sie Pflegestufe 5. Das ist völlig neuer Aufwand im Knast. Oder man entlässt sie in irgendeine andere Pflege.
Wobei die Masse ist ja nicht im Knast. Da sind ja eher die Probleme in der Gesellschaft überhaupt mit den vielen älteren Menschen. Und wir werden ja immer mehr.
Also was meine Familie betrifft, wir haben recht viele Nachkommen. Also an uns hat's nicht gelegen. Ich meine, einer meiner Urgroßväter hatte 13 Kinder. Das kommt heutzutage selten vor, aber eine meiner Enkeltöchter hat auch 6 Kinder.
Aber das kommt auch selten vor.
Das kommt sehr selten vor.
Also an dir und deiner Familie hat es nicht gelegen, dass zu wenig Kinder da sind. Du hast insgesamt wie viele Kinder?
Das ist gar nicht so viel. 3 und...
2 Söhne und eine Tochter hast du. Die kenne ich ja sogar.
Und... Dadurch, dass ich eine Mutter mit 2 Kindern geheiratet habe und die auch versorgt habe mit ihr zusammen, ziemlich von klein auf, sind es insgesamt 5.
Und die haben wiederum wie viel Nachkommen?
Meine Tochter hat 2 Söhne, mein älterer Sohn hat 2 Söhne, 3 Töchter.
Also 5 Kinder?
Ja.
Haben wir schon 7?
Und Sohn Philipp hat auch 3 Kinder.
10.
10.
Und dann kommen noch von den beiden anderen.
Ja, kommen noch 3 dazu.
13 Enkel.
Und schon 17 Urenkel.
Siehst du durch jetzt unter uns?
Ja, ich habe im Kalender alles eingetragen, wann wir...
Wahnsinn! Naja. 13 Enkel, 17 Urenkel, das sind schon mal 30 junge Menschen.
Ja.
Das ist doch Wahnsinn, also da die Namen alleine sich zu merken, geschweige denn Geburtstage.
Das muss ich ausschreiben und manche Namen sind auch doppelt.
Na, jedenfalls hast du mir erzählt, wenn ihr im engsten Familienkreis feiert, seid ihr so 80 Personen.
Das kommt so zusammen,
ja. Ja. Macht dich das auch stolz? Bist du da auch jemand, der sagt, alles meins? Sozusagen.
Nee, ich bin ja nicht in der Lage, auch mit ihnen ständig Kontakt zu halten. Und wenn so eine Geburtstagsfeier ist, größere, dann kannst du mit jedem mal 3 Worte wechseln. Mm. So. Aber ich verfolge schon, ein Jahr haben sie ja etwas schwerer in ihrem Leben. Und da nehmen wir schon sehr Anteil. Also das Familienleben bewegt uns und ich muss natürlich auch sehen, dass meine Kinder sich auch um mich kümmern.
Machen Sie das?
Ja, in unterschiedlicher Weise, je nachdem, wie sie selber belastet sind.
Sind ja auch zum Teil Patchwork-Geschichten, ne?
Ja, fast immer. Also ich habe schon eine ganze Menge Schwiegertöchter, die ich ganz toll finde. Selbst wenn sie sich getrennt haben von... meinen Söhnen.
Hast du dann zu denen, die sich getrennt haben oder wo die Trennung da ist, auch noch Kontakt?
Ja, klar.
Auch das noch?
Naja, ich bin ja 3-mal in meinem Leben verheiratet gewesen. Wenn ich jetzt so zurückblicke, das erste Mal mit einer Klassenkameradin aus der Oberschule. Da hat es viele gute Gründe gegeben, dass wir schon im ersten Studienjahr verheiratet waren. Wir haben auch gemeinsam studiert. Aber dann, ein Jahr nach dem Studium, haben wir uns wieder getrennt. Sie hat einen gefunden, der weit besser zu ihr passte. Und ich fand das auch gut und richtig. Ohne allen Drama haben wir uns getrennt. Und mit meiner zweiten Frau war ich sehr lange verheiratet. Und die ist jetzt ja, da sie ein bisschen älter ist, so das Haupt der Familie. Und versteht sich mit meiner jetzigen Frau sehr gut. Die haben sich sogar eher kennengelernt, als ich sie kennengelernt habe.
Ja, weil es ist ja viel so in Kulturwissenschaftskreisen gewesen, ne?
Ja, meine jetzige Frau Annette, die hat bei uns studiert. Da war sie aber glücklich verheiratet und ich habe sie so von Ferne mal gesehen, nicht mehr. Aber meine damalige Frau, Lieselotte Mühlberg, Lilo Mühlberg, die hat ja damals die Rundfunksoziologie geleitet. Und da Annette eine Dissertation geschrieben hat, hat sie da auch bei der Hörerforschung allerlei Material zusammengeholt für ihre Arbeit. Und damals berichtete mir Lilo ganz begeistert, ihr habt aber kluge Studentinnen, die jetzt bei euch studiert haben. Ja. Also sie war weit eher mit ihr bekannt als ich.
Und ich kenne sie auch aus DDR-Rundfunkzeiten, entfernt zumindest. Naja, sag mal so, bestimmte Kreise kannten sich halt zu DDR-Zeiten. Wir waren ja nicht so viele, ne?
Das ist schon so, dass sich ein paar Leute gut kannten und verstanden und eine Community bildeten. Das ist aber in allen Gesellschaften so. Und Kulturwissenschaftler waren ja eine ganze Menge.
Wobei, müssen wir mal einordnen, wenn heutzutage... Mein Sohn beispielsweise hat an der Technischen Universität Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Da wurden 2000 Studierende in einem Jahrgang immatrikuliert. Fertig waren dann insgesamt 200. Dazwischen hatten sie alle rausgekantet durch schwierige Prüfungen oder sowas alles. Ich erinnere mich gut, dass wir 2025 im Studienjahr waren, aber auch nur alle 2 Jahre. Also es waren ja ganz, ganz, ganz wenige Studierende.
Insgesamt waren wir tatsächlich über die Jahrgänge zu DDR-Zeiten so 2500 Studenten ausgebildet und in jedem Jahr war es so, dass Studienjahresgröße mit 30 bemessen war, aber im Wechsel im sogenannten Direktstudium und im Fernstudium.
Ja genau, ihr hattet ja noch
eine größere Zahl und die Fernstudenten spielten auch eine beträchtliche Rolle. Für uns waren sie wichtig, weil sie ja alle irgendwo in der DDR in den verschiedensten Funktionen arbeiteten. Sie ersetzten also ein bisschen unsere Regionalforschung und so wussten wir schon Bescheid, was so insgesamt in der gesellschaftlichen Praxis funktionierte. Und wir haben ja so eine Art Aufnahmegespräch gehabt. Wir hatten ja sehr viele Bewerber und mussten uns entscheiden.
Ich erinnere mich gut.
Und dachten, na ja, gleich einen Abiturienten nehmen, das ist vielleicht nicht das Beste. Sondern wenn jemand 1-2 Jahre schon mal einen Jugendclub geleitet hat oder da gearbeitet hat, das ist besser, weil wir das ja im Studium gar nicht vermitteln können.
Ich erinnere mich gut, ich gehörte zu denen, die genommen wurden gleich nach dem Abitur. Das hat sich für mich aber zum Teil gerecht, weil ich in bestimmten Fächern, zum Beispiel in der Ästhetik bei Professor Heise, ungefähr 2 Jahre nicht wusste, worüber da geredet wurde. Aber weißt du was ich nie vergessen werde, was ihr mich in der Aufnahmeprüfung gefragt habt? Da hat mich einer aus dem Gremium gefragt, sagen Sie mal, Fräulein Schwarz, ich war 17, kam aus Erfurt, saß da in der Aufnahmeprüfung, 200 hatten sich beworben, beziehungsweise 200 waren da, 25 wurden genommen. Sagen Sie mal, Fräulein Schwarz, auf welcher Seite im Kommunistischen Manifest steht, Doppelpunkt, und dann wurde ein Satz zitiert.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, ich falle tot um. Und dann habe ich habe keine Ahnung, wie mir das damals eingefallen ist, folgende Gegenfrage gestellt. In welcher Ausgabe?
Sehr gut.
Das war, glaube ich, der Auslöser, wie man auf Dinge reagierte, war wichtig. Und nicht irgendwie herzubeten, was ist denn das für Quatsch? Auf welcher Seite in irgendeinem Pamphlet, in dem Falle gut, des Kommunistischen Manifestes, steht irgendein Satz. Ich war froh, dass mir das offenbar eingefallen war und also wurde ich genommen. Dietrich, es war ein richtig gutes Studium. Es war toll, was ihr da geleistet habt, ihr Kulturwissenschaftler. Und die Ästhetiker und auch die anderen Wissenschaften, die wir so als Nebenfach studiert haben. Ich habe ja Musikwissenschaften als Nebenfach gemacht. Ja. Professor Günther Meyer, bei dem habe ich meine Diplomarbeit geschrieben. Eisler Meyer, das ist jetzt sehr speziell. Das wollen wir jetzt nicht so sehr ausbreiten. Das kennen die wenigsten Leute. Aber ich muss sagen, dieses Studium hat mich für mein ganzes Leben sowas von geprägt. Also ich hätte das alles nicht machen können, wenn ich nicht bei euch studiert hätte.
Mich hat es auch genauso geprägt. Anders geartet als andere Studiengänge, die hochspezialisiert sind. Kulturwissenschaft, da geht's ja mitten hinein in die ganze Lebenswirklichkeit der Leute. Und die, die sich da beworben haben, die wollten ja alle irgendwas bewirken in der Gesellschaft, im sozialen Leben. Sie wollten keine neue Formel finden, keine Verfahren entwickeln, sondern eigentlich mit Menschen zusammen was erleben. So, und das musste ja irgendwie bedient werden und gleichzeitig noch wissenschaftlich werden. Und das war nicht so einfach. Und der Kultur wurde ja lange Zeit in beiden deutschen Gesellschaften so das Höhere verstanden, das leider den niederen Schichten vorenthalten wird oder wovon sie sowieso nicht verstehen, weil ihnen alles fehlt an Voraussetzungen.
Und damit hast du dich ja intensiv beschäftigt. Also wenn ich deinen Namen höre, Dietrich, fällt mir immer die Kulturgeschichte des Bieres ein.
Ja, ja.
Es ist sowas, hat sich sowas von eingeprägt.
Das ist ja eigentlich ein Thema für die Grünen. Denn das Bier wurde ja erst so wichtig. Also vorher war völlig klar, war es einfach vergorenes Getreide, das man essen und trinken konnte. Hatte kaum Alkohol, weil es war Babyspeise wie Omas Speise. Und erst als mit den städtischen Siedlungen und der Industrie das Wasser, das man sonst einfach aus der Natur entnehmen konnte, nicht mehr sauber war, spielte das Bier plötzlich eine ganz andere Rolle. Es wurde ein Getränk und Pflichtgetränk in den Betrieben. Bei der Deutschen Bahn war Bier Pflichtgetränk.
Weil das sauberer war als Wasser?
Ja, weil das andere nicht mehr trinkbar war.
Mhm.
Und Bier war aufgekochtes Wasser, vergoren, Alkoholgehalt und so. Das war allgemeines Getränk über lange Jahre. Und so entstanden ja auch die Brauereien hier in Berlin alle so um 1870, 80, 90 und wurden dann auch natürlich für jede Geselligkeit das wichtigste Getränk.
Also, ich brauche hier nur so ein Stichwort reinzuwerfen und schon geht's los. Da könnte ich jetzt diverse reinwerfen, lieber Dietrich.
Ist ja nur, weil du sagst, das Bier hast du dir so gemerkt.
Das habe ich mir gemerkt. Dabei unter uns, ich trinke gar kein Bier. Ich krieg nicht einen Schluck Bier runter, das ist mir zu bitter. Ja. Ich habe noch nie im Leben Bier getrunken. Wein trinke ich gerne, trinkst du auch gerne mal ein Weinchen, ne? Oder?
Ja, ich trinke alles gerne. Aber regelmäßig doch Bier, jetzt allerdings alkoholfreies.
Jetzt alkoholfreies. Du hast so ein vollgefülltes Leben. Wir können das nicht besprechen Podcast. Wir haben so angedeutet, wie das mit der Familie ist und mit der Kulturwissenschaft. Da kann man ja auch viel nachlesen. Ich will jetzt mal zu dem anderen Teil des Podcasts kommen. Ich bin richtig froh, dass wir jetzt im Jahre 2026 hier sitzen, weil es gab ja mal eine Zeit, da hätte ich nicht gedacht, dass wir nochmal wieder miteinander reden. Du warst mal lange Zeit im Koma. Wann war das eigentlich?
Ja, zu meinen Krankheiten gehört auch, dass das Gedächtnis, das Kurzzeitgedächtnis ziemlich nachlässt.
20 Jahre ungefähr kann es her sein, oder?
Da war ich schon fast in den 70er Jahren, denke ich. Anfang 70 war ich da. Ja, das war eine sehr anstrengende Zeit, aber wenn du im Koma bist, das merkst du ja nicht.
Haben die dich ins Koma gelegt oder bist du ins Koma gefallen, weißt du das?
Nein,
noch?
Ich musste ins künstliche Koma, weil es allzu schwierig war, mich zu operieren und die Überlebenschancen waren nicht sehr groß und ich hätte es ja nicht gemerkt, wenn ich weg gewesen wäre, nicht? Aber so wachte ich langsam wieder auf. Ja, ich war, ich glaube, 8 Wochen im Krankenhaus und davon lag ich so, ich glaube, 4 Wochen im Koma sogar. Und musste dann erst langsam wieder lernen, wie man den Mund aufmacht, durch den Mund isst und nicht durch den Schlauch. Aber das habe ich dann wieder gelernt und ehrlich gesagt, es war eine recht beklommene Situation. Ich hatte auch irgendwie so Vorstellungen, begegnete im Koma Menschen, die mir sehr fremd vorkamen und sowas passierte schon, aber ich habe daran inzwischen wenig Gedächtnis.
Also ich weiß noch, dass ich dachte, das war's. Ich wusste ja nichts Genaueres. Ja. Und als ich dich schon kurze Zeit danach so launige Reden schwingen hörte, wie vorher auch.
Ja.
Und du schwingst ja bis heute launige Reden. Also das ist schon enorm. Du bist für mich das lebendige Beispiel dafür, dass eben doch offenbar Hoffnung besteht, wenn es solche schwierigen Situationen gibt. Ich sage ja unter anderem oft in diesem Podcast, ich möchte selbstbestimmt sterben, wenn mal irgendwas nicht mehr so ist, wie ich mir das vorstelle.
Ja.
Wenn ich mir vorstelle, dass ich in so einer schwierigen Situation, wie du sie beschreibst, und sogar in ein künstliches Koma gelegt würde oder ich vielleicht gefragt würde, ob das sein soll, dann würde ich fast sagen, nein. Aber dann denke ich immer an dich und sage, Moment, kann ja auch sein, dass es gut ausgeht.
Ja, aber ich muss sagen, wenn du da erstmal operiert wirst und so, dann ist das ja eine Entscheidung, die die Ärzte mit deinen Angehörigen treffen. Du hast da wenig zu
wenig
sagen.
Wenig Mitspracherecht.
Wenig, also.
Oder vielleicht kannst du auch gar nicht mehr, ne?
Ich hätte mich gar nicht da entscheiden können.
Ja.
Ich besinne mich nur, also auf diese eine Veranstaltung bezogen, dass mein Arzt, der mich besuchte und sagte, ja, jetzt ab sofort ins Krankenhaus und wir bestellen keinen Krankenwagen, sondern die Feuerwehr, damit schnell geht. Und schupp, war ich schon weg und musste dann zwar noch eine Weile warten da in der Charité, aber da hast du dann gar keine Ideen, dass du jetzt vielleicht hier Schluss machst oder so. Nee, da nimmst du es hin und kannst dich gar nicht wehren dagegen, selbst wenn du anderer Meinung bist. Aber ich dachte, das wird schon werden. Irgendwas werden sie nun mit mir machen. Und wie ich später mit meinen Kindern und auch mit meiner Frau erfahren habe, waren die eigentlich schon der Meinung, dass das Ding nun gelaufen ist.
Das ist das wahr.
So, das ist das wahr. Und erzähl mir hinterher, dass sie gekommen sind, mit mir geredet haben, das und das und das. Aber daran erinnere ich überhaupt nicht. Wenn du da wieder rauskommst, wie lustig du bist, hängt davon ab, wie lustig du vorher warst. Wenn du vorher ein Miesepeter bist, der also nichts von der Zukunft mehr erwartet.
Dazu gehörst du aber nicht, definitiv nicht.
Also aber wir haben ja den Fall gehabt, den du ja auch kennst, mit Heinz Herdiner, der lange im Koma lag und man nicht wusste, ja, wacht er nochmal auf, versteht er irgendwas von dem, was wir ihm sagen, will er weiterleben, selbst wenn er die Augen aufschlug. Und die Entscheidung war dann sehr schwierig zu sagen, naja, das kann ja nicht mehr werden. Aber da muss man eben durch und versuchen, hinterher wieder auf den Damm zu kommen ein bisschen.
Dietrich, ist es despektierlich, wenn ich dich frage, wie stehst denn du heute dazu?
Wozu?
Na, zu dem Thema zu entscheiden möglicherweise, zu sagen, jetzt geht mir so beschissen, sag jetzt mal.
Ja.
Ich will nicht mehr. Ist vorbei.
Ja, dann.
Gibt's da Überlegungen oder?
Na klar. Hier drüben ein Haus weiter wohnt ja unser Kollege Lutz Hauke. Der hat mit seiner Frau im letzten Herbst Abschied genommen und ist von uns gegangen.
Selbstbestimmter Tod.
Er hat noch seine Memoiren aufgeschrieben, viele dicke Hefte, die er mir übergeben hat. Ein selbstbestimmter Tod. Ich bin dafür. Wir hatten das auch in der Familie, bei dem Verwandt mit uns, der Schriftsteller Manfred Bieler. Der lag im Koma in München, in einer katholischen Gegend. Da war an selbstbestimmt Ausscheiden gar nicht. Also seine Frau, die sagte den bösen Satz, ein Glück, dass der nicht wieder aufgewacht ist. Der hatte sich ja schon vorher den Verstand weggesoffen. Das ist ein sehr hartes Wort. Und kann man nur sagen, wenn man sehr distanziert zu dem Toten ist, aber da war auch klar, da wird nicht mehr. Und hätte er sich entscheiden können, so wie ich ihn erlebt habe und gekannt habe, er hätte sich sicher dazu entschieden, selber selbstbestimmt zu beenden. Ob ich dann, wenn es mir ganz jämmerlich geht, nicht doch noch denke, vielleicht wird noch und so, das kann ich jetzt nicht sagen. Jetzt sage ich kühn, ich will das selbst entscheiden und habe dann auch die Mittel und Möglichkeiten, das zu tun. Aber das muss ich dann ja in die Hände meiner verantwortungsbewussten Frau oder Söhne legen.
Naja, nicht wirklich, weil wenn du jetzt sagen würdest, wenn das und das passiert, will ich nicht mehr, dann entscheide ich mich, dass ich es nicht mehr will.
So eine Notiz haben wir wohl mal aufgeschrieben. Das haben wir schon, so eine Verfügung letztwilliger Art. Aber vielleicht sage ich dann doch am Ende noch, nee.
Ja, und dann ich bleib noch ein bisschen.
Werden sie sich dran halten und werden mich noch peppeln und immer wieder zu Besuch kommen, mich umherfahren und sowas machen. Aber ich weiß nicht, ich will da nicht mich festlegen. Selbst wenn ich heute als denkender Mensch sage, Mensch, ja, es gibt einen Punkt, wo Schlussi ist. Das denkst du ja mitunter auch bei sehr starken Wehwehchen, wenn sie dich bekommen.
Naja, du, ich sag ja sogar kühn, wenn ich nicht mehr das machen kann, was ich heute mache. Also mich selbstständig bewegen, diese und jene Dinge erledigen. Dieses berühmte dem anderen oder anderen Menschen nicht zur Last fallen und so, das, was man also dann ja nicht will.
Ja.
Frage ist, ob man das noch entscheiden kann dann oder ob es vielleicht zu spät ist für die Entscheidung.
Naja, das hängt von der Familiensituation ab, vom Partner oder der Partnerin, wie das läuft, wenn man einem anderen zur Last fällt oder aber gerade noch als letzter Rest von Liebesbeziehung da ist. Das gibt's ja auch.
Jetzt ist ja erstmal der 90. Geburtstag angesagt. Wie alt sind so deine Eltern, Großeltern? Du hast ja einen riesen Stammbaum, hast du mir vorhin gezeigt.
Ja, die sind
zum Teil ganz schön alt geworden, ne?
Ja, meine Eltern leider nicht. Großvater ist sehr alt geworden, Urgroßmutter ist sehr alt geworden.
Urgroßmutter war's.
Es gibt eine ganze Menge, die sehr alt geworden sind. Aber das kann man nicht vergleichen. Die hatten andere Lebensbedingungen, andere medizinische Versorgung.
Eben.
Hatten andere Laster, die sie altern ließen. Also meine Mutter hatte Rheumatismus und war schon, als ich Kind war, hilfsbedürftig.
Ah ja. Was hast denn du dir noch vorgenommen?
An Krankheiten?
Nö. In 10 Jahren die 100?
Ob das zu schaffen ist, weiß ich nicht. Ich sehe ja rund um mich, wann man dement wird und wann man nicht mehr begreift, was so rund um einen passiert. Ich kann mich nicht da hineinversetzen, wie man als dementer Mensch die Welt sieht. Offenbar sieht man sie aber noch. Ich habe gerade einen Cousin von mir, der schon ziemliche Schwierigkeiten hat, sich zu erinnern, sich auszudrücken. Er rennt immer noch rum. Kommt vorbei, muss auch das ausprobieren. Der ist noch sehr aktiv und ich kann nur ihm beglückwünschen, dass er eine Frau hat, die das alles mit ihm macht. Wenn er alleine wäre, wäre es aus. Und wäre ich alleine? Naja, ich könnte mich auch noch. Familie ist sehr groß, da würden noch welche einspringen und nicht pflegen, aber...
Ist eine schwierige Frage, ne?
Ja.
Ich meine, du hast ein stattliches Alter von 90, ist doch der Wahnsinn. Dass das nicht mehr 100 Jahre geht, ist klar. Also nochmal 100, meine ich. Ist klar, ne?
Ja. Nee, das Eigentliche ist ja, dass du merkst, dass der Körper sich langsam abnutzt. Du bist dann sehr mit dir selber beschäftigt, dauert alles viel länger und so weiter. Aber die Arbeit wird nicht weniger, denn A, möchtest du ja nicht im Haushalt alles nur deiner Frau andrehen. Und dann, ich habe ja noch so viel zu ordnen.
Arbeitszimmer. Ich habe dich auch eben gerade im Arbeitszimmer erstmal angetroffen, ne?
Das ist ja so. Ich will ja wenigstens all das, was ich in meinem Leben mal geschrieben habe, ins Archiv geben. Komplett. Ich weiß ja nicht, was dermals vielleicht interessant sein könnte für Nachfahren. Ich bin ja auch auf viele Sachen gestoßen, die diesmal gemacht haben. Ja, nicht für so wichtig. Aber schon die Tatsache, dass ich versuchen will, alles wenigstens ausgedruckt zu hinterlassen. Das Digitalisierte, das weiß
Teil,
ich nicht,
ne?
Wie lange sich das hält. Also, wann das einfach in sich zusammenfällt.
Also, du sortierst, du ordnest.
Ja.
Und man findet ja auch Sachen, an die man sich gar nicht mehr erinnert wahrscheinlich.
An das meiste erinnere ich mich so nicht mehr.
Noch. Ja, du, ich war neulich zu Gast in einer Sendung, da hatte der Gastgeber aus Sendungen von mir, so Tonausschnitte, die Hälfte wusste ich nicht mehr, dass ich das und dies und jenes gemacht habe. Und ich bin ja ein paar Jahre jünger als du, also kann mir gut vorstellen, dass da eine Menge ist. Also da hast du doch mindestens noch 10 Jahre Arbeit, oder?
Ja, zumal ja viel interessanter meine frühen Lebensjahre sind, was ich da an Erinnerungen habe, an Material, das will ich sortieren. Nicht für die riesige Nachwelt, sondern für meine eigenen Kinder und Kindeskinder.
Was ist denn das zum Beispiel? Kannst du ein Beispiel noch geben zu guter Letzt?
An Erinnerungen?
Ja.
Das sind alles ganz lange Stories.
Ich hätte gerne eine Short Story.
Ja, überlege. Naja, was mich am meisten bewegt, ist ja immer, wie man als Kind die Welt schrittweise anders sieht und wie ich das heute bei meinen Nachkommen erlebe. Als Kinder, als Jugendliche. Wann die anfangen mit der ersten Liebe und so und wie das geht und wie sie sich damit verändern, das erinnert mich ja sofort. Und ich beginne da ich ja vom Beruf Lehrer bin, gleich mit ihnen darüber zu reden, wie man das so macht und so und was da nicht geht und so.
Das macht und dann sag ich, Opa, erzähl mal.
Ja.
Da freuen die sich, ne, wenn du mit denen darüber sprechen
willst. Naja, sexuelle Aufklärung war ja mal ein Tabu. Darüber redete man nicht. Aber meine Eltern sind ja linke Leute, die hatten vom Hodan das Aufklärungsbuch Bub und Mädel heißt das. Das ist in den 30er Jahren, frühen 30er Jahren erschienen. Wir hatten ein kleines Häuschen und im Keller waren viele, viele Bücher, die man besser nicht oben im Bücherschrank hat. Darunter eben auch dies. Und ich besinne mich noch sehr gut, wie ich mit meinem Freund, ich war damals 11 oder 12 Jahre, über Verhütungsmethoden diskutierte. Ich sagte, ich habe da so ein Buch. Und wir sind heimlich in die nahegelegene Königsheide gegangen, haben uns auf einen Ast gesetzt und ich habe aufgeschlagen die Verhütungsmethoden. Und da stoße ich doch auf die Stelle, dass man der Frau ein metallisches Diaphragma einsetzt. Das verhindert das Eindringen des Samens in die Gebärmutter. Was sagt ihr, was? Metall muss man da einsetzen? Metallkappe? Wie soll denn das gehen? Das könnte ich ja nicht. Und da mussten wir wieder so lachen, dass der Ehe vom Baum gehalten ist. Während heute natürlich jedes Kind, schon jedes Kleinkind im Internet alles googeln kann, was es sehen will, kann sich Pornos rinziehen oder nicht. Also heute läuft das alles ganz anders. Die Kommunikation und auch die Aufklärung. Denn es dauerte ja auch sehr, sehr lange, wie ich mich besinne als Jugendlicher, bis darüber gesellschaftlich richtig geredet wurde. Bis also sowas wie Bub und Mädel ist ja ein richtig schönes Buch, ganz normal zur Literatur, zur Jugendliteratur gehörte.
Ja.
Sodass alle auch sexuell aufgeklärt werden. Ich weiß noch, um so einen Überzieher zu besäuen, musste ich zum Bahnhof Baumschulenweg. Da war so eine Herrentoilette, wo man das ohne Aufsehen aus dem Automaten ziehen kann. Das waren andere Umstände und natürlich wussten dann am Ende auch alle Bescheid. Aber man ging mit all diesen Dingen ganz anders um, heute eher sachlich. So ist es eben und ich finde auch nichts daran, dass wir schon die Sechsjährigen dazu Zugang haben. Die verstehen davon ebenso viel, wie ein Sechsjähriger davon versteht. So genau. Viel, wie ich da auf dem Baum nicht verstehen konnte, dass man zur Verhütung da die Frau zurammeln muss.
Schwarz hören.